Die Antarktis, der Südpol unserer Erde. Mit etwa 21 Millionen Quadratkilometern ist sie rund 60 Mal so groß wie Deutschland. Lange Zeit schien der Klimawandel der riesigen Eisfläche nichts anhaben zu können. Doch der weiße Kontinent schmilzt und schrumpft seit Jahren in einem Ausmaß, das schon bald wahnsinnig gefährlich werden kann. Nicht nur für die Tierwelt, die in der Antarktis lebt, sondern auch für uns Menschen. Denn wir müssen da mit einem Anstieg des Meeresspiegels von mehreren Metern rechnen. Thomas Henningsen ist Biologe und arbeitet schon seit über 30 Jahren für Greenpeace. Dort gilt Thomas als Tausendsasser. Das liegt daran, dass er schon die unterschiedlichsten Aufgaben übernommen hat. Er war bereits Campaigner für die Themen Meere und Wälder, Teamleiter bei Greenpeace International und Kampagnendirektor. Zuletzt war Thomas für Greenpeace in Russland aktiv. Durch seine jahrelange Expertise und Erfahrung kann er uns erklären, was die größten Gefahren für die Arktis und die Antarktis sind. Er klärt uns darüber auf, was für Schutzabkommen es dort gibt und wie lange diese noch halten werden. Und warum diese riesigen Eisflächen so wichtig sind für die Bekämpfung der Klimakrise.
Ein Kontinent, der ja am anderen Ende der Welt liegt, wie man so sagt, von Eis und Schnee und vor allen Dingen von einer reichen Tierwelt ausgezeichnet ist, nicht? Pinguine, Robben, Wale, alles Mögliche. Es gibt wenig an Natur auf der Welt, die so monströs, so faszinierend ist, so riesen und gigantisch wie in der Antarktis. Ich kenne vielleicht noch den Amazonas, der ist so ein bisschen vergleichbar, und die sibirischen Taiga und Tundra, so von ihrer Größe und von ihrer ganzen Monumentalität. Aber als Greenpeacer denke ich, Mann, das ist das, was uns ein richtiges Problem machen wird. Die Antarktis ist ja ein Kontinent, der unter kilometerdicken Eis liegt, und dieses beginnt seit Jahren zu schmelzen in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und diese Schmelze wird dazu führen, dass wir ein riesiges Chaos auf dieser Erde anrichten, weil wir diese Schmelze zu verantworten haben. Und wir wissen, dass der Meeresspiegel steigt, dass die Hitze zunehmen wird, dass die Antarktis selber auch natürlich massiv leiden wird und nicht mehr so sein wird, wie sie eigentlich ist. Was dann mit der Tierwelt passiert, mit der Natur, ist kaum vorstellbar. Aber die Antarktis bedroht eben auch die gesamte Welt. Der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel, gar nicht der natürliche, der wäre ja noch langsam und auch zu verkraften. Der sorgt dafür, dass die Antarktis schmilzt in einem wahnsinnigen Tempo. In den letzten Jahren 6-mal mehr als im Durchschnitt. Also das geht jetzt rasend schnell. Und dadurch verschwindet natürlich das, was den Kontinent ausmacht. Die Kälte, das Eis, der Schnee und die Tierwelt. Das ist ja eine große Bedrohung. Dann gibt es eine zweite. Die Fischereien haben angefangen, die Ressourcen, um die Antarktis auch nutzen zu wollen. Das sind die fischreichsten Gründe mit auf der Welt. Die wahrscheinlich das Gebiet, in dem es am meisten Tiere gibt. Das ist nicht im Amazonas, das ist um die Antarktis herum. Krill ist die Tierart, so eine Leuchtgarnele, sieht so ein bisschen aus wie ein Schrimp, 8 bis 12 Zentimeter groß, den es wahrscheinlich am häufigsten gibt, die häufigste Tierart überhaupt. Und die ist Grundlage für einen Großteil der gesamten Tierwelt, für die Pinguine, für die Robben, für die große Vogelwelt dort, auch für die Wale. Und die hat man auch angefangen als Ressource zu nutzen. Und damit bedroht man, indem man so eingreift in diese eine, und dieses eine Tier fischt und wahrscheinlich dann auch schnell überfischt. Und das gesamte System kann dadurch kollabieren und Zusammenbruch gebracht werden.
1982 beginnen erste Verhandlungen darüber, wem denn eigentlich die Antarktis gehört. Vor allem die Länder, die in der Nähe der Antarktis liegen, kämpfen darum, den Kontinent unter sich aufzuteilen. Ihnen geht es neben der Fischerei des Krill vor allem um neue Ölvorkommen und andere Bodenschätze. Greenpeace hat sich daher früh dafür eingesetzt, die Antarktis zu schützen. Die Auseinandersetzungen der einzelnen Länder beim Kampf um die Antarktis wären dabei ein Risiko für den Frieden auf der Welt gewesen. Und die Auswirkungen der Fischerei, der Ölbohrungen und der Gewinnung anderer Bodenschätze auf die Tiere und die Landschaft galt es zu verhindern. 1983 wird der Schutz sogar zum zentralen Anliegen der Organisation erklärt.
Ja, man muss sich hereinversetzen in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Hochzeit des Kalten Krieges, Olympia-Boykott in Russland, Olympia-Boykott in Amerika, auf Natur hat man überhaupt keine Rücksicht genommen in irgendeiner Form. Nicht? Es wurden die Meere verdreckt, die Meere wurden überfischt, die Wälder wurden abgeholzt. Und dann fingen auch die Länder an, sich für den letzten weißen Flecken sozusagen auf der Erde zu interessieren. Die Antarktis sollte aufgeteilt werden. Sie sollte aufgeteilt werden unter den Nationen, die sich dafür interessieren. Vor allen Dingen natürlich die großen Weltmächte sozusagen, nicht? Russland und Amerika, aber auch die Anrainerstaaten. Neuseeland fühlte sich als einer der Besitzer. Australien, Chile, Argentinien, alle, die an dieser Antarktis so am nächsten dran liegen, wollten teilhaben, viele europäische Staaten. Also es war ein ganzes Staatenbündnis, das sich gesagt hat, auch die Norweger zum Beispiel waren der Meinung, die muss aufgeteilt werden und jeder wollte ein Stück Kuchen abhaben. Es ging eigentlich nur noch darum, wer kriegt wie viel. Man vermutete große Ölvorkommen oder man wusste auch, es gibt Ressourcen dort, mineralischer Art, also in irgendeiner Form von Gold angefangen bis alle möglichen Metallressourcen oder Bodenschätze, die man dort vermutet hat oder man wusste, dass sie wahrscheinlich da sind, bis eben diese fossilen Rohstoffe, vor allen Dingen Öl, nicht? Denn die Antarktis war ja mal nicht immer dort, wo sie ist, eiskalt, sondern es war ein richtiger lebender Kontinent auch. Die sollte aufgeteilt werden Anfang der 80er Jahre und das wollten wir nicht hinnehmen. Das war eine der wirklich letzten riesigen weißen Flecken und wir haben schnell uns zusammengerauft und gesagt, das muss ein Schwerpunkt der Organisation werden, diesen Kontinent, diesen letzten weißen Flecken zu retten. Für die Menschheit, für die Tierwelt, für die Natur, auch für den Frieden auf der Erde, denn es war nicht nur dafür, nicht nur gedacht, die Dinge auszubeuten, sondern dort auch Militärbasen zu errichten. Und so begann die Kampagne eigentlich sehr schnell weltweit und hat eben, ja, mit einem langen Atem dafür gesorgt, dass wir das haben, was wir jetzt haben. Den ersten großen Weltpark Antarktis, der zumindest noch für einige Jahrzehnte geschützt ist.
1998 ist das Umweltschutzabkommen in Kraft getreten. Alle 26 Länder, die stimmberechtigt waren, haben unterschrieben. Sie haben zugesichert, die Antarktis 50 Jahre lang zu schützen. Das bedeutet, dass die Landschaft, die Pflanzen, die Tiere und das ganze Ökosystem nicht ausgebeutet werden dürfen. Nur für die wissenschaftliche Forschung darf das Gebiet genutzt werden. Und dafür stehen mittlerweile viele Forschungsstationen in der Antarktis.
Offiziell ist ein Großteil der Forschung Klima- und Wetterforschung, also meteorologische Forschung. Die größte Station McMurdo, direkt am Südpol, da sitzen dann im antarktischen Sommer über 3.500 Menschen, das ist schon eine Kleinstadt, nicht? Und die größte Teil soll Wissenschaft betreiben. Aber wir wissen natürlich, dass es auch schon wieder angefangen hat, die Interessen zu etablieren und es wird nicht nur Wissenschaft betrieben, sondern eben auch das politische Interesse wird manifestiert, also sind schon, ich will nicht sagen militärische Aktivitäten in Gange, aber es ist eine gewisse Präsenz da. Andere Wissenschaften, die dort betrieben werden, beinhalten Eisforschung zum großen Teil, aber Wetter- und Klimaforschung ist der größte Teil, Forschung an den Tieren natürlich, die da leben, also Walforschung ist natürlich in der Antarktis wahnsinnig interessant, auch an den Fischereibeständen, an allem, was dort an Lebewesen ist. Ozeanografische Daten werden dort genommen, nicht? Es ist ein faszinierender Kontinent, der auch natürlich die Geschichte der Erde widerspiegelt, wenn man diese riesigen Eiscore-Samples nimmt. Nicht? Da werden riesige Stangen in das Eis gebohrt und da kann man wirklich ablesen über Jahrhunderte, über Jahrtausende, über Jahrhunderttausende, was auf der Welt passiert ist. Nicht? Das ist also auch eine Forschung an der eigenen Geschichte unseres Planeten und alles zusammen ist in der Antarktis, wo eben auch Verhältnisse existieren, die es woanders nicht so sehr gibt. Das ist auf der einen Seite der windigste und kälteste, aber auch der trockenste Ort der Welt. Und wir haben immer noch die sauberste Luft dort, nicht? Also wenn man gewisse Dinge aus Atmosphärenforschung betreibt, dann ist man in der Antarktis am besten aufgehoben. Dort ist die sauberste Luft. Ich habe von einem Kollegen, der am Südpol Forschung betrieben hat, mal so eine kleine Flasche gekriegt und hat gesagt, hier Thomas, hast du die sauberste Luft, die es gibt auf der Welt. Bewahre sie gut auf und nimm den Zug, wenn du ihn mal wirklich brauchst.
Da stellt man sich natürlich schnell die Frage, ob wirklich alle Länder ihre Forschungsstationen so nutzen, wie es sein sollte. Denn es gibt vielleicht auch Nationen, die mit einem Auge schon auf das Ende des Abkommens schielen und untersuchen, wie sie die Antarktis nach den 50 Jahren ausbeuten könnten.
Die gesamten Forschungsvorhaben, die in der Antarktis gibt, das sind da sehr, sehr viele Stationen inzwischen und im antarktischen Sommer tausende von Wissenschaftlern. Die sind uns gar nicht wirklich im Detail auch bekannt, weil dort sicherlich auch diese Forschung betrieben wird, die weiterhin darauf abzielt, wie kann ich die Antarktis nutzen. Bloß es wird nicht groß öffentlich gemacht, es wird immer noch zurückhaltend offiziell sich an das Abkommen gehalten. Aber klar denken die Nationen schon drüber nach, was passiert nach diesem Schutzabkommen, was passiert nach den 50 Jahren. Und sind wir vorbereitet, dann zumindest wieder den Kuchen, das Stück vom Kuchen ab, uns abzukneifen, was wir schon immer haben wollten. Tja, was passiert nach 50 Jahren, was passiert in den 20 Jahren? Ich denke, dass, wenn man die Probleme auf der Welt sich anguckt, man kaum drüber nachdenken wird, kann ich mir nicht vorstellen, die Antarktis wirklich noch als Rohstoff nutzen zu wollen. Man wird in 20 Jahren ganz andere Probleme haben, nicht? Die Klimaprobleme, die weltweit eben auch durch das Erschmelzen in der Antarktis zustande kommt, die wird uns vor Herausforderungen setzen, dass wir ganz anders mit der Welt umgehen werden. Und ich habe keine großen Bedenken um die Antarktis, ich habe viel mehr Bedenken um die ganze Welt. Also es gibt viele Staaten, die gerne, denke ich, auch das Abkommen verlängert haben möchten. Deutschland gehört offiziell auch dazu. Die EU gehört im großen Teil auch dazu. Da sind die kommerziellen Interessen im Moment noch nicht so laut oder offiziell, sondern da ist schon Unterstützung auch, dass über Folgeabkommen nachgedacht wird. Aber so weit, dass man schon jetzt absehen kann, wer sind die, die dagegen sind, wer sind die, die massiv dafür sind, ist schwer einzuschätzen. Das sind aber wahrscheinlich immer die üblichen Verdächtigen. Ne? Kommt auch noch an, wer ist der Präsident im Moment in den USA? Die Chinesen haben immer großes Interesse, überall nach Rohstoffen zu suchen. Aber ich denke, in 20 Jahren ist die Welt hoffentlich in der Sicht ein bisschen weiser geworden. Und dann müssen wir mit denen leben und mit denen diskutieren und verhandeln, die dann wirklich auch an der Macht sind.
Es bleibt abzuwarten, wie es 2048 um unsere Erde steht. Zusätzlich zu der Antarktis wurde auch viel darüber diskutiert, ob die anliegenden Gewässer genauso geschützt werden können wie der Kontinent selbst. In dem Abkommen ist der Schutz der Gewässer nämlich nicht enthalten.
Also das Abkommen damals, man war froh, das überhaupt hinzubekommen, kriegte man nur für den Kontinent hin. Dann gab es viele, viele Nachfolgeverhandlungen, die Kemmeler-Verhandlung über die umliegenden Gewässer. Und die haben noch keine wirklich zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht. Nicht? Die sind auch schon Jahrzehnte in Gang. Man hat ein Walschutzgebiet mal eingeführt, die Internationale Walfangkommission. Das hat die Japaner überhaupt nicht gekümmert. Die haben dort einfach weitergefangen. Es gibt Schutzabkommen für die Krillbestände. Auch da ist zumindest in gewisser Weise der Krillbestand nicht geschützt. Aber es sind Quoten und es sind so Maximalfänge erlaubt und es scheinen sich auch viele Nationen dran zu halten. Aber es gibt kein großes Abkommen, was wir auch sehr bedauern und für was wir uns noch weiter einsetzen, für alle umgrenzenden Gebiete, das eben auch die antarktischen Gewässer einschließt. Das ist eigentlich der nächste Schritt und der müsste auch massiv sein, denn die Antarktis lebt nicht nur vom Kontinent, sondern sie lebt vor allen Dingen auch von den Wassermassen drumherum. Die größte Bedrohung für die Antarktis ist der Klimawandel mit Abstand, der eben dafür sorgt, dass nicht nur die Antarktis schmilzt, sondern dass die ganzen Lebensräume für die Tierwelt dort komplett durcheinander geraten. Die sind angewiesen auf diesen Lebensraum und auch die Verhältnisse dort, so unwirsch und so harsch die sind. Aber zum Beispiel die Nahrungsketten oder die Nahrungsnetze, die beginnen eben, dass dort Eis Schollen, Eis existiert, unter den Algen wachsen, die von den Algen leben dann wieder das Zooplankton und die Krillbestände und Krill ist die Grundlage für die gesamte große Tierwelt, die da ist, von Vögeln bis hin zu den großen Walen. Und deshalb ist es auch auf der einen Seite ein sehr harter Lebensraum, aber sehr, sehr empfindlich auch. Und da ist der Einfluss des Klimawandels dramatisch. Und der zweite ist auch die direkte Befischung, nicht? Wenn man anfängt, den Krill zu befischen, ja, dieses zentrale Lebewesen in der gesamten Antarktis und in vielen anderen Meeren überhaupt, dann nimmt man natürlich dem gesamten System das Lebenselixier. Ja, Krill steht im Zentrum der Nahrungskette, würde ich behaupten. Die Massen sind unvorstellbar vom Krill, nicht? Wenn wir Menschen 8 Milliarden, wenn wir eine Person wären, dann gäbe es 130 Milliarden Krill-Personen, wenn man so will. Also 130 Milliarden mal so viele Tiere gibt es wie uns Menschen. Wahrscheinlich wirklich die häufigste Tierart der Welt. Die kommen in Schwärmen vor, die Kubikkilometer groß sind. Und das weckt natürlich gleich Begehrlichkeiten, denn der Krill ist ein Tier und das Tier besteht aus Protein. Man hat angefangen, den Krill wollte man seit vielen Jahrzehnten nutzen. Es gab immer ein großes Problem, was ihn lange geschützt hat, dass er Fluor in seinem Panzer einlagert. Und Fluor ist für uns ein Gift und deshalb konnte man ihn nie direkt verspeisen. Also das hat ihn erstmal wirklich lange geschützt. Dann hat man aber leider Wege gefunden inzwischen, wie man das Fluor dort neutralisieren kann. Aber der Krill wurde schon seit einiger Zeit genutzt, vor allen Dingen als Tierfutter. Das ist nicht nur für die Tiere interessant, die ihn natürlicherweise fressen, sondern man hat den gefangen und daraus Hühnerfutter gemacht, vor allen Dingen auch Fischfutter für die riesigen Fischfarmen. Und inzwischen kennt man vielleicht jede Menge auch an Nahrungsergänzungsmitteln, und auch Kosmetika, wo Krill so drin vorkommt, dieses Tier aus dem reinsten Wasser, das es noch gibt auf der Erde. Und das ist kommerziell schon sehr begehrt und sehr interessant. Vor allen Dingen auch durch die Masse von Krill, die es gibt. Deshalb muss man nicht nur dafür sorgen, dass der Klimawandel natürlich so weit wie möglich Einhalt geboten wird, sondern dass man auch die direkte Bedrohung von der Antarktis nimmt. Es kommen neue Sachen hinzu, an die man vielleicht gar nicht denkt. Die Plastifizierung der Meere hat auch die Antarktis erreicht. Die Verschmutzung der Meere hat auch die Antarktis erreicht. Also dort findet man auch verschmutzte Wasserkörper. Man findet Plastik in den Meeren. Alles dramatisch. Also sie wird von dem bedroht, was wir überall auf den Meeren kennen. Die Meeresgebiete und die Kontinente auch. Durch die ganzen Veränderungen, die die Menschen im Moment weltweit angefangen haben, in großer Form durchzuführen, hauptsächlich dem Klimawandel.
Für die Antarktis läuft also noch bis 2048 das Umweltschutzabkommen, um die Landschaft, die Pflanzen und die Tiere zu schützen. Mit vielen weiteren Abkommen soll dafür gesorgt werden, zum Beispiel auch die Gewässer außen herum zu schützen. Die Abkommen werden aber von einigen Ländern gar nicht beachtet oder reichen einfach nicht aus, um die Tiere dort lange Zeit zu schützen. Genau auf der anderen Seite unserer Erde liegt die Arktis. Und obwohl sie in vielen Bereichen das genaue Gegenteil der Antarktis ist, haben wir auch hier mit großen Problemen zu kämpfen.
Ja, das ist sehr interessant, dass wir auf der Erde zwei Pole haben. Die sind beide sehr ähnlich auf der einen Seite. Nicht? Das sind die kältesten Punkte, die es gibt, die Polkappen. Aber die Arktis ist eigentlich das genaue Gegenteil von der Antarktis. Die Antarktis ist ja ein Kontinent, wo Meer drumherum ist. Und die Arktis ist ein Meer, wo Kontinentmassen drumherum sind. Ungefähr gleich groß, also 15 Millionen Quadratkilometer, muss man sich vorstellen, die Antarktis. Das ist insgesamt, Gott, was ist das, 50 Mal so groß wie Deutschland vielleicht. Und die Arktis ist ähnlich groß, bloß es ist die Arktis besteht eben aus dem Nordpolarmeer, der kleinste aller Ozeane, den wir haben auf der Welt. Und eben die Landmassen, die drumherum sind, vor allem das sind 9 Anrainerstaaten. Russland hat den größten Teil der landumgebenden Landmassen, ne? Dann gibt es Skandinavien. Und dann gibt's Kanada, Grönland und Alaska. Was die Arktis natürlich noch ganz entscheidend unterscheidet zur Antarktis, ist, dass dort Menschen leben. Also in der Antarktis gibt es ja eigentlich nur Menschen auf den Forschungsstationen, aber die Arktis ist regelrecht bevölkert. Es sind nicht nur die Inuits, es sind sehr, sehr viele verschiedene Menschen, die seit Jahrtausenden schon in der Arktis leben. Man kennt die Sami, man kennt die Rentier-Nomaden in Russland, sehr, sehr viele verschiedene Völker. Und in der Arktis insgesamt sind auch große Städte. Murmansk ist die größte Stadt mit über 500.000 Menschen. Da leben regelrecht Millionen Millionen von Menschen in der Arktis und die Tierwelt ist natürlich auch eine ganz andere. Nicht? Also die Arktis ist ja geprägt, wenn man so will, von dem Symboltier des Eisbären. Nicht? Und die Antarktis hat vielleicht den Pinguin als Symboltier. Da sieht man schon ganz unterschiedliche Ansätze, die Arktis eben als großes Meeresgebiet mit Land herum sich auch in der Tier- und der Pflanzenwelt anders entwickelt hat. Die Arktis hat fast die gleiche Entwicklung genommen wie die Antarktis. Die Arktis wurde vor wenigen Jahren erst massiv interessant, weil man dort große Rohstoffvorkommen entdeckt hat und auch vermutet, vor allem Öl und Gas. Also man hat ja sucht ja Öl und Gas auf der ganzen Welt und in der Arktis hat man sehr schnell in den Landmassen unheimlich viele Erdgas- und Erdölvorkommen gefunden, vor allen Dingen in Russland, aber auch in Alaska, weiß man ja, Kanada. Und man vermutet eben auch in den Meeresgebieten. Man weiß es auch, dass es dort findet. Und das ist eigentlich die größte Bedrohung, dass dort Öl- und Gasabbau stattfindet. Da muss ich nur mal vorstellen, was eine Ölkatastrophe in der Arktis bewirken würde. Ja, dort, wo kein Mensch hinkommt, im Prinzip, um irgendwelche Dinge zu stoppen oder Reinigungsmaßnahmen durchzuführen, ist alleine die Vorstellung einer Ölkatastrophe unvorstellbar für die gesamte Natur. Auch die zweite Bedrohung ist eigentlich parallel zu sehen mit der in der Antarktis, das ist die Fischerei. Man hat eben die natürlichen Ressourcen, vor allem in dem Moment, in dem das Eis dort, der Eispanzer immer weiter zurückgeht, schnell sich dafür interessiert, was dort an tierischen Rohstoffen, nämlich an Fischschwärmen vorhanden ist. Ja, muss man sich vorstellen, ein Gebiet so groß wie Europa, in der nie gefischt wurde, weltweit, weil es immer von Eis bedeckt ist. Und jetzt die Eisbedeckung nimmt ja langsam ab. Und schon kamen die riesigen Fischereiflotten und haben sich interessiert natürlich für die Lebewelt dort, für die Fischbestände und haben versucht dort und versuchen immer noch, diese Ressourcen auch zu nutzen. Und das Dritte ist, dass die Arktis eigentlich parallel wieder zur Antarktis nicht aufgeteilt ist. Man ist noch nicht klar, auch ein weißer Fleck auf der Erde, wem gehört eigentlich die Arktis, die Hocharktis? Nicht? Die arktischen Landmassen sind im Prinzip alle aufgeteilt, aber wem gehört eigentlich das Nordpolarmeer? Genau, wem gehört eigentlich die Antarktis? Und diese Bedrohung ist natürlich auch groß, wenn dort politische Auseinandersetzungen stattfinden, wenn dort wieder etwas aufgeteilt wird, was dann zu nicht-nationalen Abkommen und Schutzabkommen führt, dann ist die Arktis eben sehr schnell ein Zankapfel und wird sehr schnell natürlich aufgerieben und bedroht durch die nationalen Interessen der Anrainerstaaten oder aller Staaten, die ein Stück von dem Kuchen jetzt Arktis abhaben wollen. Für die Arktis gibt es auch viele Abkommen, aber für die Arktis gibt es kein Schutzabkommen, das vergleichbar ist mit der Antarktis, weil eben dort ja man sehr viel später angefangen hat, sich um den Schutz zu kümmern und weil im Moment dort auch nicht in Sicht ist und es auch sehr viel schwieriger ist, in den 80er Jahren einen weiteren Weltpark zu etablieren. Das war in den 80er Jahren fast eine einmalige Chance. Heutzutage befürchten wir, kriegt man es nicht mehr so leicht hin. Diese Staaten, vor allem Amerika und Russland, werden nicht mehr so ein Abkommen unterschreiben. Die wollen sich alle Optionen offen lassen. Es geht ja auch aus kommerziellen Interessen nicht nur um den Rohstoffabbau, es geht auch um die großen Schifffahrtslinien dort, nicht, die massiv interessant sind und militärisch sowieso. Das ist immer der kürzeste Weg zwischen Russland und Amerika. Führt in der Arktis eben über den Pol. Wenn man nicht direkt dort an der Grenze zwischen Alaska und Russland guckt. Und deshalb ist es auch eben strategisch unheimlich interessant. Und diese Schutzabkommen befürchten wir nicht so leicht zu erzielen. Ich denke, dass die Arktis und die Antarktis der Platz ist auf der Welt, wo die Zukunft unseres Planeten entschieden wird. Vielleicht nicht nur, aber zu einem großen Teil. Die Arktis und die Antarktis sind nicht nur ein faszinierender Lebensraum für sich, für die Tier- und Pflanzenwelt, die dort lebt, für die Natur, sondern dort wird die Zukunft unseres Planeten entscheidend mit entschieden, weil eben dort so große Eismassen, so viel auch an Dynamik, was die großen Klima- und Wetterprozesse angeht, stattfindet, dass dort wirklich entschieden wird, was passiert eigentlich in den nächsten Jahrzehnten auf unserer Welt. Und deshalb ist es für uns, die wir für die Lebensgrundlagen auf der Erde kämpfen, natürlich auch ein entscheidender Platz.
Wie schon beim Kampf um den Schutz der Antarktis hat sich Greenpeace auch in der Arktis gegen große Gegner aufgelehnt.
Ja, als der Schutz der Arktis eben anstand, war immer mehr Länder, immer mehr Firmen anfangen, die Arktis auch unter sich wieder aufteilen zu wollen, war es vor allem die Ölindustrie, die aus unserer Sicht die größte Bedrohung darstellte für die Arktis. Und deshalb haben wir uns auch stark auf diesen Sektor konzentriert. Da war es eine weltbekannte Firma, nämlich Shell, die dort die größten Aktivitäten in Form von Ölsuche und Ölbohrung stattfinden lassen wollte und auch schon angefangen hat in allen Dingen. Und wir reden jetzt vom Nordpolarmeer, nicht von den Landregionen. Da gibt es schon Ölsuche seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ne? Kennt man ja in Alaska und auch in Russland. Aber dass jetzt das Nordpolarmeer auch noch angefasst werden sollte, obwohl wir uns ganz klar ist, dass wir nicht mehr Öl verbrennen dürfen auf der Welt, um überhaupt noch hier leben zu können, das war nicht hinnehmbar. Und deshalb haben wir eine Shell-Kampagne auch entworfen, entwickelt, die darauf abzielen sollte, Shell wieder zu verdrängen aus der Arktis, die dazu zu bringen, die arktischen Ölaktivitäten, Ölsuch- und Bohraktivitäten einzustellen. Der zweite große Aspekt war wieder die Fischerei. Ja, auch die Fischerei musste rausgehalten werden. Man braucht intakte Gebiete. Die Meere sind so entscheidend für unser ganzen Planeten, dass man auch nicht zulassen kann, dass, wenn es dann noch intakte Gebiete gibt, auch für die Fischbestände, für die Fischerei, dass die auch noch schnell überfischt werden. Deshalb war es wichtig, eben dort auch den Schutz der Fischereibestände ganz schnell umzusetzen, durchzusetzen. Und das war ein weiterer wichtiger Aspekt. Ja, die Shell-Kampagne hatte viele Facetten auch. Einmal das Verhindern wirklich der Ölbohrung direkt vor Ort, aber auch dort, wo man Shell angreifen kann, nämlich an ihren Tankstellen, aber auch bei ihrem Image. Ja, Shell ist eine der großen Firmen, die auch viel über ihr Image operieren, nicht? Die sind Riesensponsor von Sportevents, haben Verbindungen mit Lego und so weiter. Und auch dieses Image war für uns wichtig, wirklich auch anzugreifen, wenn man so will, und zu zeigen, hier ist eine Firma, die tut immer so, als wenn sie sehr sozial und sehr großzügig alles Mögliche unterstützen. Auf der anderen Seite zerstört sie den Planeten eben in Afrika, in vielen Regionen, in denen sie operieren und jetzt auch noch in der Arktis. Und das war einer der wichtigsten Punkte eben, das klar zu machen und das auch immer wieder zu kommunizieren und zu zeigen und mit direkten Aktionen zu unterstützen. Ich denke, dass wir die Shell-Aktivitäten, die Shell-Kampagne in der Arktis gewonnen haben. Shell hat alle Ölbohrkonzessionen in der Arktis zurückgegeben oder aufgegeben. Auch Grönland hat 14 von 18 Ölbohrkonzessionen zurückbekommen. Also die Suche nach Öl steht im Moment nicht mehr im Vordergrund in der Arktis. Und das ist sicherlich ein Verdienst auch unserer Kampagnenarbeit, nicht? Und es sind immer nicht nur wir alleine. Es sind viele, die das natürlich, viele Gruppen, die das machen. Aber wir waren sicherlich ein sehr starker und prominenter Partner in diesen Allianzen, die dafür gesorgt haben, dass zumindest die Öl- und Gassuche in dem Nordpolarmeer stark eingeschränkt, wenn nicht sogar gegen Null geht. Nicht? Noch bohren die Norweger dort, noch wird hier und da ein bisschen gesucht. Das gilt nicht für die Landmassen. In den Landmassen der Arktis, vor allem in Russland, in Alaska, wird nach wie vor in dreckigster Weise nach Öl und Gas gebohrt und gesucht. Und wenn man das aber gesamtheitlich betrachtet, wir haben auch große Erfolge erzielt, was die Fischerei angeht. Also es gibt ein Abkommen, selbst die Russen haben sich da, die Russen und die Norweger, die größten Fischereinationen dort oben dran gehalten und sagen, wir werden zum Beispiel die großen Kabeljaufischereien erstmal nicht betreiben in den schmelzenden Eisgebieten, sondern wir geben dem erstmal Ruhe, auch ein faszinierender Erfolg, den wir mit viel Geschick, glaube ich, auch ein Verhandlungsgeschick erreicht haben. Aber auch dort muss man, wie bei der Antarktis, einfach sehen, dass das, was die Antarktis und die Arktis gemeinsam am meisten bedroht, der Klimawandel ist. Und die Arktis verschwindet. Ja, egal, ob da Öl gebohrt wird oder nicht. Die verschwindet regelrecht, wenn dieser Klimawandel in der Geschwindigkeit so weitergeht, wie er im Moment stattfindet.
Greenpeace hatte also Shell und die Fischerei als große Gegner beim Kampf um den Schutz der Arktis. Mit Kampagnen und Aktionen konnten sie sich durchsetzen. Die Suche nach Öl und die industrielle Fischerei stehen somit nicht im Vordergrund. Das, was die Arktis allerdings am meisten bedroht, ist die Klimakrise.
Der Klimawandel trifft die kalten Gebiete ganz besonders und vor allen Dingen auch die Arktis in den letzten Jahren. Das liegt an vielen Phänomenen. Auch dass die Landmassen in der nördlichen Hemisphäre sehr viel größer sind. Aber es fangen eben auch selbstverstärkende Effekte an zu wirken. Man muss sich vorstellen, das antarktische Meereis bedeckt alleine im Winter 16 Millionen Quadratkilometer. 16 Millionen, also 50 mal Deutschland. Auch im Sommer, wenn es die geringste Ausdehnung hat, noch 8 Millionen, normalerweise 8 Millionen Quadratkilometer. Das ist eine riesige Fläche an Weiß. Und dieses Weiß strahlt in der Regel die Sonnenenergie ab, die Sonnenstrahlen ab. Und jetzt wird diese immer geringer durch die Wärme. Wir haben schon über die Hälfte verloren des Meereises im Sommer, weit unter 4 Millionen Quadratkilometer. Und diese weiße Fläche fehlt. Die weiße Fläche fehlt. Und nicht nur, dass sie fehlt und Sonnenenergie abstrahlt, sondern das, was vorher weiß war, ist jetzt schwarz, ist dunkel. Und das absorbiert auch noch die Energie. Also es wird immer wärmer. Und das ist so ein selbstverstärkender Effekt, der kaum noch aufzuhalten ist. Der zweite ist, an den man vielleicht gar nicht denkt, dass die Wälder anfangen zu brennen. Die Wälder im Norden fangen an zu brennen in riesigen Mengen. Und diese Wälder, die dort brennen, die brennen nicht komplett durch die Trockenheit, durch den Klimawandel komplett ab, sondern da entsteht jede Menge Ruß. Und dieser Ruß wird durch die Wetterlagen in die Arktis getrieben und legt sich auf die noch vorhandenen weißen Flächen mit schwarzen Rußpartikeln. Also wieder dieser Albedo-Effekt, wie der genannt wird, tritt dort ein, nämlich dass die weißen Flächen dunkel werden. Dadurch absorbieren sie noch mehr Energie, schmelzen noch mehr, tragen noch mehr zum Klimawandel bei. Und ein zweiter massiv sich selbst verstärkender Effekt. Nicht? Und davon gibt es mehrere eben und besonders in der Arktis. Und deshalb ist die Arktis nicht nur besonders betroffen, sondern eben ein Faktor für die gesamte Welt, weil dort die Wärme besonders stark wirkt und dort Prozesse in Gang setzt, die kaum noch aufzuhalten sind. Ein dritter selbstverstärkender Effekt tritt in den Permafrostregionen ein. Permafrost, nicht? Der durchgefrostete Boden, wirklich Meter dick oft und fängt an, durch die Wärme zu schmelzen. Und dadurch, dass er auftaut, werden wieder andere Stoffe freigesetzt, Treibhausgase, vor allen Dingen Methan, das dort gespeichert ist in unvorstellbaren Mengen. Und dieses Methan ist noch ein sehr viel schlimmeres Treibhausgas als CO2, fast über 20 Mal wirksamer, und heizt dann wieder das Klima weiter an, nicht? Und noch mehr Wärme bedeutet noch mehr Permafrostschmelze. Und diese ganzen Effekte kommen zusammen. Und hinzu kommt, dass natürlich der Permafrostboden dort entscheidend ist für die gesamte Infrastruktur. Ne? Die Straßen wurden darauf gebaut, die Häuser wurden darauf gebaut und haben darauf gesetzt, dass das Untergrund hart ist. Jetzt wird der Wabbel weich, ne? Wird murig weich und alles bricht dort zusammen. In Alaska, muss man sich vorstellen, fangen sie an, die Infrastruktur runterzukühlen. Ja, da werden Kühlschlangen unter die Straßen gelegt, Kühlschlangen unter die Fundamente und dennoch noch bekloppterweise mit Dieselgeneratoren betrieben, weil dort alles wegschmilzt. Ja, also das hat auch natürlich Auswirkungen für die Menschen und für die Infrastruktur, die da aufgebaut wurde und für die Menschen, die da leben. Und das ist ein Phänomen und eine wirklich Schreckensvorstellung, die man in der Arktis ja, am schlimmsten erlebt, viel schlimmer als in allen anderen Regionen auf der Welt.
Greenpeace setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Ölbohrungen und Fischerei zu stoppen. Denn sowohl für die Antarktis als auch für die Arktis könnte das fatale Folgen bedeuten. Zum Teil gibt es Schutzabkommen, die die Fische und die Natur schützen. Aber am Ende sind wir noch lange nicht. Die noch viel größere Bedrohung ist jedoch die Klimakrise. Durch die Erderwärmung schmilzt das Eis rasend schnell. Tiere verlieren ihre Lebensräume und finden keine Nahrung mehr. Durch die kleinere Eisfläche kann weniger Sonnenenergie abgestrahlt werden. Und das führt wiederum dazu, dass es noch wärmer wird. Ein Teufelskreis der Klimakrise. Wie Thomas eben sagte, die Arktis und die Antarktis könnten die Plätze sein, wo die Zukunft unseres Planeten entschieden wird. Hier gilt es, sie mit allen Mitteln zu schützen, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Und um unsere Erde zu retten.